In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Einige Tage vorher, zwischen Weihnachten und Neujahr, war ich in dem Krankenhaus in Zittau und habe dort bei dem Gang durch die Gänge an den Türen Namen gesehen, die ich wirklich kenne, wo ich Bilder, Gesichter miteinander verbinde, Menschen, die dann auch gestorben sind. Der russische Präsident damals, haben mit ihm ja telefonieren können, war total unglücklich, hat das auch in dem Gespräch so gesagt, verzweifelt nahezu, dass die Russen sich nicht impfen lassen. Es gibt schon aus dem Mittelalter den Satz, Deutschland, deine Sachsen. Und das war mit einem leichten Stöhnen verbunden. Nein, es ist ein besonderer Menschenschlag.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Theresa Matus
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Theresa vertritt heute Julia Emmerich und damit sind die Sachsen hier am Tisch tatsächlich in der Mehrheit.
Ein schönes Gefühl.
Jedenfalls die Leute, die in Sachsen geboren sind. Wir sind heute in Dresden, in der sächsischen Staatskanzlei bei Michael Kretschmer. Er ist Ministerpräsident des Freistaats und versteht Politik als Kontaktsportart. Es gibt das Bonmot, dass er so häufig Bürgerinnen und Bürger trifft, dass er inzwischen jedem im Freistaat schon mal die Hand geschüttelt hat. Der CDU-Politiker glaubt an die Kraft des persönlichen Gesprächs. Auch wenn das in Sachsen, wo die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wurde, ungemütlich und sogar bedrohlich werden kann. Und er hat damit durchaus Erfolg. Den ersten Platz für der CDU bei Landtagswahlen hat er seit seiner ersten Wahl zum Ministerpräsidenten bisher immer verteidigt. Schön, dass Sie heute im Podcast sind,
Herr Kretschmer. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kretschmer, was war Ihre schwerste politische Entscheidung?
Ich bin ja schon eine ganze Weile auch politisch aktiv und 15 Jahre Mitglied im Bundestag gewesen. Und ich fand, die Entscheidungen über Auslandseinsätze waren immer ganz besonders schwierig und auch bewegend. Aber in den letzten Jahren war es sicherlich die Corona-Zeit. Und die Entscheidung zu treffen, das Land runterzufahren, sehen, dass die medizinische Kapazität nicht reicht, aber auf der anderen Seite wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung das nicht mitträgt und davon extrem belastet wird, das war sehr, sehr hart.
Gab es eine spezielle Corona-Maßnahme, mit der Sie sich persönlich besonders schwer getan haben?
Na, ich musste zweimal die Entscheidung treffen, dass wir wieder zu Einschränkungen kommen. Und vor allen Dingen beim zweiten Mal dann doch eher als Sachsen alleine, weil wir dann schon in der Situation waren, dass wir auch Flugzeuge brauchten, die Patienten in andere Bundesländer gebracht haben. Das waren schon die Momente.
Wer hat Ihnen geholfen, Orientierung zu finden in der Pandemie? Da gab es ja diese Runden der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Waren es die anderen Ministerpräsidenten, die dann vergleichbar entschieden haben, oder war es die Kanzlerin selbst, die Ihnen geholfen hat in dieser Entscheidungsfindung?
Nein, das fand ich eher, da würde ich jetzt eher sagen, da gab es eine ganze Reihe von Kollegen, die einfach nach dem Prinzip verfahren sind, wenn wir alle zusammenbleiben, dann ist die Kritik geringer. Wir haben ja versucht, schon in Sachsen auch ein Stück weit einen eigenen Weg zu gehen, mehr Freiheit zu geben, auch das, was die Bevölkerung sich erwartet zu leben, die Gespräche mit den Menschen in den Krankenhäusern, mit den Virologen, mit denjenigen, die in der Wirtschaft aktiv sind, das war für uns hier immer die Grundlage zu entscheiden. Und der Freistaat Sachsen hat ja eine eigene Impfkommission, die sich auch sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat, die regelmäßig auch mit vor Ort waren. Wir haben Krankenhauskoordinatoren gehabt, die für die medizinische Versorgung im ganzen Land Verantwortung übernommen haben. Das waren so die Personen, an denen man sich auch ein Stück weit ausgerichtet hat.
Da gab es ja durchaus auch aus der Wissenschaft sehr unterschiedliche Stimmen, wie man jetzt verfahren könnte oder sollte. Erinnern Sie sich, welchen Wissenschaftlerinnen, welchen Wissenschaftlern haben Sie damals vertraut?
Ja, das sind Persönlichkeiten, die eher hier in Sachsen verortet sind, weil sie auch so nah dran sind, wenn man die auch durch persönliches Erleben immer wieder auch in den vergangenen Jahren, manchmal Jahrzehnten erlebt hat. Und das ist der wissenschaftliche Rat gewesen, den wir hier im Freistaat hatten.
Im Mai 2020, als die erste Corona-Welle so ein bisschen abflachte, haben Sie ein Interview gegeben und da war der Satz drin: Ich gebe schon zu, dass wir in den neuen Ländern zunächst Bedrohung durch Corona ein bisschen unterschätzt haben. Was war der Moment, in dem Sie erkannt haben, wie gefährlich das alles wird?
Ja, dadurch, dass in den Krankenhäusern die Kapazitäten aufgebraucht sind und dass wir Krankenschwestern, Ärzte haben, die sehr klar auch kommuniziert haben, was sie da erlebt haben, wie schwer die Fälle sind, dass viele Menschen auch gestorben sind, die noch viele Jahre auch vor sich gehabt haben.
Gab es da eine Begegnung, ein Ereignis, das Sie besonders
bewegt? Sicherlich gehört dazu, dass wir in diesem Krankenhaus diskutiert haben, wie erschöpft die Frauen damals auch waren, die Krankenschwestern, und wir uns gemeinsam aber gesagt haben, wenn wir jetzt rausgehen, zwei Straßen weiter, wird es einen größeren Teil der Menschen geben, die das uns nicht glauben, für die das einfach eine Erzählung ist, die nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist etwas, was mir sehr im Kopf bleibt, weil die Kolleginnen und Kollegen, die da in den Krankenhäusern gearbeitet haben, das selbst auch so erlebt haben. Ja? Die haben die Schwierigkeit erlebt und dann in die Diskussion in ihrem Bekanntenkreis, stimmt das denn wirklich alles? Ne?
Die Sorge derjenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, war ja häufig die vor möglichen Schäden durch eine Impfung. Kennen Sie persönlich Menschen, die Impfschäden davongetragen haben?
Jetzt nicht persönlich, aber wir wissen, dass es das gibt. Und das ist auch nicht das Entscheidende. Die entscheidende Frage ist gar nicht, ob es das jetzt gegeben hat, sondern die entscheidende Frage ist, wir leben in einem freien Land und wir müssen uns immer wieder darüber unterhalten, ob staatliche Entscheidungen Eingriff in die persönliche Freiheit, und das ist eine Impfpflicht beispielsweise, oder es sind Ausgangsbeschränkungen, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht. Und deswegen ist es zwingend notwendig, dass wir diese Zeit aufarbeiten mit Enquete-Kommissionen, mit Gesprächen, mit wissenschaftlichen und Studien, und auch mit einer vernünftigen Reflexion, was darf Politik, was müssen Gerichte an Schutz der individuellen Freiheit sichern.
Das ist ja eine Zeit, die für viele Menschen mit großen Verlusten auch verbunden war. In erster Linie Verlusten von Menschenleben. Sind Personen, die Ihnen nahestanden, an Corona gestorben oder haben mit Long-Covid vielleicht längere Schäden davongetragen?
Nein, ich kenne Menschen und habe sie auch in einem Krankenhaus gesehen. Ich weiß noch, wie mal nach Weihnachten ich vor meinem Haus Demonstrationen hatte. Und das ist in einem Umfeld, wo sich jeder eigentlich kennt. Ne? Und einige Tage vorher, zwischen Weihnachten und Neujahr, war ich in dem Krankenhaus in Zittau und habe dort bei dem Gang durch die Gänge an den Türen Namen gesehen, die ich wirklich kenne, wo ich Bilder, Gesichter miteinander verbinde, Menschen, die dann auch gestorben sind. Und dass diese Demonstranten dann mir sagen wollten, dass das gar nicht stimmt, dass diese Krankenhäuser überhaupt nicht überfordert sind, dass auch diese Tatsache zur damaligen Zeitpunkt nicht stimmt, dass wir die Menschen, die gestorben sind, nicht verbrennen könnten, dass sie also dort in dem Fall auf dem Hochwasserstützpunkt, zwar ein sehr, sehr kalter Winter stehen, dass das alles nicht wahr ist. Das hat mich sehr getroffen, weil ich finde, wenn man so klar an der Realität vorbei spricht, die man selber kennen kann, wenn man will. Ja, es ist ja nicht Berlin oder Dresden, wo man sich auch die Gelegenheit hat, sich nicht zu begegnen. In solchen kleinen Orten begegnet man sich und kann die Dinge auch sehen, ja, kann sie auch anfassen. Das finde ich schon sehr, sehr traurig.
Wie erklären Sie sich das? Dieses an der Realität gezielt vorbeisehen.
Na, das ist eine Haltung, die wir, glaube ich, jetzt häufiger erleben und auch im Nachgang immer wieder, dass Menschen, die eine eigene Überzeugung haben, nicht zulassen, dass die durch andere Informationen vielleicht widerlegt oder gestört wird. Und das ist eine komische Entwicklung oder auch, man könnte auch sagen, eine gefährliche Entwicklung. Zeit der Aufklärung heißt eigentlich die Suche nach der Wahrheit und Diskurs, Diskussion, sich auch irritieren zu lassen und miteinander im Gespräch zu sein und immer wieder auch Neues aufzunehmen.
Spielt da auch die Erfahrung der SED-Diktatur
eine Rolle? Das glaube ich nicht. Das ist eine Haltungsfrage und es gibt schon aus dem Mittelalter den Satz Deutschland, deine Sachsen. Und das war mit einem leichten Stöhnen verbunden. Nein, es ist ein besonderer Menschenschlag, der viele tolle Vorteile hat und der sich auch in schwierigen Zeiten nicht durcheinander bringen lässt, aber eben in dieser Frage auch seinen eigenen Willen behält. Und das ist positiv wie negativ und kann die Leute immer nur so nehmen, wie sie sind.
Sie hatten gerade schon die Situation erwähnt im Zittauer Gebirge. Das war im Januar 2021. Da tauchten etwa 30 Corona-Rebellen, wie sie sich bezeichnet haben, vor ihrem Zweitwohnsitz auf und überraschten sie beim Schneeschippen. Was ist das Zittauer Gebirge, wenn Sie das zunächst mal beschreiben wollen, für Sie persönlich?
Ich mag die Berge sehr und ich mag das Zittauer Gebirge. Es ist eines der kleinsten deutschen Mittelgebirge an der polnisch-tschechischen Grenze. Der Ort, an dem Gerhard Richter, das werden viele was sagen, als Kind und Jugendlicher im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Und wer den Film Werk ohne Autor sieht, der wird auch diese Szenen da finden. Das ist genau da, das Waltersdorf, in dem wir auch unser Haus haben. Und ich würde die Leute jetzt auch nicht stigmatisieren und im Motto, was haben sie gesagt, Corona-Rebellen, sondern es waren Bürgerinnen und Bürger, die sprechen wollten. Das ist, wenn man mit seiner Familie so ein Stück weit sich zurückgezogen hat, natürlich so ein Eingriff und eine Grenzüberschreitung. Aber auf der anderen Seite, wir haben miteinander diskutiert und gesprochen und ich finde, das ist ja die Schwierigkeit gewesen dieser Pandemie, dass man eben diese Begegnungen, diese 1-zu-1-Begegnungen, die unmittelbaren Gespräche nicht haben kann. Ich habe das sehr schnell versucht, schon im ersten Sommer, hier auch im Großen Garten mit vielen Menschen. Wir haben danach viele Runden gehabt. Und ich glaube persönlich, wenn die Corona-Pandemie vielleicht im ersten Sommer oder im ersten Herbst zu Ende gewesen wäre, dann hätte sie auch nicht solche Schmerzen verursacht. Wir hatten schon im Juli, August 2020 so den Moment, wo wir vielleicht schon einen Teil verarbeitet miteinander haben. Aber es hat eben dann doch viel länger gedauert, fast bis 22 hinein.
Wenn Sie uns noch ein bisschen mitnehmen in diese Situation im Zittauer Gebirge. Zweitwohnsitz, Sie waren da mit Ihrer Frau und Ihren beiden Söhnen. Waren da auch Personenschützer dabei oder waren Sie da ganz allein für sich als Familie?
Na, ich war da allein, aber ich brauche auch keine Personenschützer, um mit Menschen zu reden.
Gut, das waren Bürger, sagen Sie, aber manche von denen waren auch gekleidet in Schwarz-Weiß-Rot, den Farben des Kaiserreichs, die bei den sogenannten Reichsbürgern auch beliebt sind. Was genau wollten die und was ist ihnen vorgegangen, als sie da aufgekreuzt sind? Sie schütten da Schnee?
Ja, ich habe das auch mit dem Reichsbürger, ist mir später aufgefallen, habe ich dann auch bewusst angesprochen und auch das Gespräch dann beendet, weil ich finde, dass diese Farben der Reichskriegsflagge eben wirklich auch für alles stehen, was Demokratie ablehnt. Ja, es ist, diese Leute können nicht mit einer Hakenkreuzflagge durch die Gegend rennen, weil wir sie verboten haben, aus guten Gründen. Und ich finde, das ist die Alternative dazu. Deswegen hat man diese Farben. Zumindest empfinde ich das so und werte das so und ordne es so ein. Aber der überwiegende Teil der Menschen, die da waren, wollten reden. Ich erinnere mich an eine Begegnung, die ist eigentlich auch skurril. Damals war die Frage, ob wir diesen russischen Impfstoff Sputnik einsetzen können. Und eine Bürgerin sagt, ja, den würde sie vertrauen. Und ich habe gesagt, aber schauen Sie, wir leben jetzt hier in einem Land, in dem Wissenschaft komplett frei und offen ist. Wir wissen alles, ja, was wissen wir über den russischen Impfstoff? Später waren wir in Moskau, sogar in dem Jahr noch, haben damals gesehen, die vielen Plakate, die die russische Regierung aufgestellt hat. Niemand wollte sich mit Sputnik impfen. Ich habe so gedacht, wenn man da einen LKW mit AstraZeneca, das war ja der Impfstoff, der so ein bisschen in Kritik war, wenn man den in Moskau auf den Roten Platz gestellt hätte, wäre er überrannt worden. Der russische Präsident damals, haben mit ihm ja telefonieren können, war total unglücklich, hat das auch in dem Gespräch so gesagt, verzweifelt nahezu. dass die Russen sich nicht impfen lassen. Das ist diese eher ein osteuropäische Mentalität. Ich glaube auch das, was man hier bei uns so ein bisschen spürt, ist man auch mit der Impfzurückhaltung, die eben dort noch viel stärker ist.
Sie waren in Moskau und haben da Putin nicht getroffen, aber mit ihm telefoniert.
Ja, es ging nicht. Da hatte er einen Termin mit dem weißrussischen Präsidenten und deswegen war nur die Zeit für ein Telefonat, aber auch sehr wichtig. Journalistinnen und Journalisten haben sich darüber sehr lustig gemacht. Also ein schönes ikonisches Bild gibt auf dem Sofa, auf dem vermutlich schon Adenauer gesessen hat, als er in Moskau war. Was dabei untergegangen ist, ist, dass dieses Telefonat extrem wichtig war, damals für Nawalny. Der russische Präsident hat sich danach geäußert. Das erste Mal, wie ihre Kollegen damals in Moskau mir gesagt haben, dass er überhaupt den Namen Nawalny in den Mund genommen hat. Deutlich gemacht hat, dass die medizinische Versorgung zu sichern ist. Aber das war ein Randthema. Wir reden ja über Corona. Damals haben wir versucht.
Aber mit Putin auch über Corona und Impfen geredet.
Ja, auch darüber.
Und was hat er da so gesagt?
Ja, dass er auch ein bisschen verzweifelt davon ist, dass eben die russische Bevölkerung sich nicht impfen lassen will. Wir haben ja versucht damals auch auf Initiative mit der deutschen Bundesregierung diesen Impfstoff zu bekommen. Mit einfach der Option, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass ein Teil der Bevölkerung sich lieber damit impfen lassen und dann bitteschön. Wir haben in dem Gespräch, was wir da hatten mit den Leuten aus den Ministerien, gemerkt, dass die wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, war schon am Ende des Gesprächs deutlich, die hohen Kriterien, die wir haben, an wissenschaftliche oder an medizinische Standards zu erfüllen. Das war eine interessante Erfahrung.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Aber was genau wollten die Leute, die bei Ihnen im Zittauer Gebirge aufgekreuzt sind? Sie wollten den russischen Impfstoff, was wollten sie noch?
Nein, deswegen sind die, glaube ich, nicht gekommen. Die haben insgesamt die Corona-Schutzmaßnahmen in Frage gestellt, würde ich jetzt aus der heutigen Erinnerung sagen.
Was haben Sie denen geantwortet?
Oh, das ist ja irgendwie eine Weile her. Ich habe, glaube ich, lange argumentiert, warum wir das tun, habe über das Krankenhaus in Zittau erzählt, habe die Frage gestellt, dass wir als ehemalige Ostdeutsche doch eigentlich uns immer und gegen alles impfen lassen haben und warum wir jetzt auf einmal das Problem haben. Es war ein vernünftiges Gespräch, was dann unterbrochen haben, weil einer dieser Teilnehmer, wenn ich mich richtig erinnere, so auch sehr, sehr Scharfmacher war und es dann nicht mehr möglich war, in Ruhe mit dem Teil der Gruppe zu sprechen. Und dann haben sie recht, dann kam das mit dieser Mütze, mit dieser Reichskriegsflagge da.
Wie hat sich die Situation aufgelöst? Sind die dann einfach wieder gegangen oder ist die Polizei ins Haus rein dann?
Nein, ich bin zu meinen Schneeschieben weitergegangen. So ist es gut, das war's.
Sie haben mal gesagt in einem Interview, der Rechtsstaat müsse handeln, bevor es die ersten Toten gibt. Was glauben Sie, wie nah war dieser militante Teil der Corona-Szene, wenn man so will?
Glaube ich nicht, dass das so nah war. Es ist auch nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage eigentlich dieser Zeit ist, warum wir daraus nicht gelernt haben, dass man kommunizieren muss, dass man unterschiedliche Meinungen zulassen muss, dass man sie sichtbar machen kann. Muss. Denn all das, was wir jetzt gerade mit dem Krieg in der Ukraine erleben, ist genau wieder diese eine Dimension. Nur das eine kann richtig sein, das andere muss falsch sein. Die Leute werden stigmatisiert, wenn sie eine andere Meinung haben. Das ist ganz, ganz schlimm. Und die Spaltung der Gesellschaft, die wir alle miteinander an Corona erlebt haben, die wir alle miteinander auch beklagen im Übrigen, die führen wir jetzt an anderen Themen fort. Das ist bitter zu erleben.
Können Sie verstehen, dass es Politiker gibt, die wegen Anfeindungen und Bedrohungen die Politik verlassen? Also ich denke da an Leute wie Marco Wanderwitz, Kevin Kühnert jetzt zuletzt, der sich in die Richtung geäußert hat.
Ja, ich glaube, dass das keine 1:1 Geschichte ist unter dem Motto, ich bin bedroht worden, weder bei dem einen noch bei dem anderen, da hat er aufgehört, da gehören viele Dinge dazu. Aber ich sag mal, wer auch als Kommunalpolitiker vor allen Dingen erlebt oder als Gewerkschaftsmensch oder als engagierter Bürger in der Bürgerinitiative oder im Elternkollektiv, dass er bedroht wird und dass die eigene Lebensqualität darunter leidet, der wird sich zurücknehmen und sich nicht mehr engagieren. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir diese Meinungsfreiheit, diese Freiheit, sich zu engagieren, miteinander verteidigen. Und da muss man auch wieder sagen, das können wir nicht wegwichteln an Polizisten und Justiz, sondern das müssen wir alle als Gesellschaft miteinander leben.
Sie hatten vorhin auch erwähnt, die Szene im Großen Garten. Das war die andere Szene, wo Sie sehr nah zusammen waren mit Leuten, die gar nicht einverstanden waren.
Weiß ich gar nicht, ob das so war. Das war im Sommer. Ja. 2020, ich würde mal sagen, es war eine bunte Mischung von Menschen, auch welche, die einfach wirklich mal wieder raus wollten. Menschen, die sich getroffen haben, weil sie auch eine kritische Haltung zu Corona haben. Und wenn man sich nur die Berichterstattung anschaut, wie bösartig damals die Kommentare waren, wie auch die politischen Parteien da kritisch darauf reagiert haben, dass es dieses Gespräch gab, ja, und das war im Freien, wir hatten noch Abstand miteinander, klar standen die Leute ringsrum, aber es war Sommer, ja, und warm, also nicht die Zeit, wo man sich ansteckt. Das hat man sehr deutlich gemerkt, da war der Zeitgeist so eindeutig auf dem Prinzip Schutz, dass alle, die das etwas kritisch gesehen haben, die sich vielleicht auch mit diesen kritischen Geistern unterhalten wollen, sofort stigmatisiert worden sind.
Mhm. Aber warum sind Sie dahin? Was war die Motivation?
Bei meiner Erfahrung ist, dass man miteinander reden muss, bevor die Leute so fest sind, dass man nicht mehr sprechen kann.
Das könnte da aber teilweise schon der Fall gewesen sein. Da waren Leute dabei, die Corona für eine Jahrhundertlüge halten und die ihnen so unfreundliche Sachen entgegengerufen haben, wie den Satz, du bist der blödeste Hammel, den Sachsen je gesehen hat. Sind Sie da immun gegen solche Anfeindungen?
Erstens kann ich mich an den Satz nicht erinnern. Für mich bleibt in Erinnerung einmal sehr viele Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, keine aggressive Stimmung. In dem Moment, wo Menschen aggressiv wurden, haben andere versucht, diese Aggression wegzunehmen, weil sie wirklich ehrlich reden wollten. Mhm. Und es ist ja auch eine Erfahrung, dass das etwas mit den Menschen macht, die das erleben. Und der überwiegende Teil der Leute möchte nicht diese Aggression, möchte es auch gar nicht erleben. Er will es vor allen Dingen nicht mit sich oder mit seinen Verwandten. Und er leidet darunter, wenn jemand anderen das passiert. Und deswegen, wenn man diese Gespräche führt, hat man auch eine Chance, etwas auszulösen, ne, und deutlich zu machen, wo man steht.
Mit dem Wissen von heute, wenn Sie zurückblicken auf diese Zeit, gibt es Entscheidungen, die Sie getroffen haben als sächsischer Ministerpräsident oder zusammen mit anderen, die Sie bereuen, die Ihnen heute leid tun?
Die ich auch heute anders treffen würde, die ich bereue, die ich für falsch halte. Ja, natürlich. Und es gab es auch in der Corona-Zeit, gab es auch in anderen Konstellationen, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Das Entscheidende ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht. Und das versuche ich zu vermeiden.
Und welche Entscheidungen waren das?
Ja, in der ersten Corona-Phase zu lange zu warten, bevor wir zu Corona-Schutzmaßnahmen kommen. Die Entscheidung für die sektorale Impfpflicht war mit Sicherheit ein Fehler am Ende der Corona-Zeit. Wie ich ja insgesamt finde, in Corona muss man sagen, je länger sie gedauert hat, die Pandemie, je falscher wurden die Entscheidungen aus meiner Sicht.
Mhm. Und was war die allerfalscheste dann ganz am Ende?
Ich glaube, dass schon die sektorale Impfpflicht war ein großer Fehler. Vor allen Dingen, wir haben ja erkannt, dass man sie ihn korrigieren muss und dass das nicht gelungen ist. Sehr bitter.
Wie haben die Corona-Maßnahmen die Gesellschaft verändert?
Es ist ein unmittelbarer Eingriff ins Leben eines jeden Bürgers und deswegen glaube ich sehr viel. Hat die Menschen politisiert, vielleicht auch in Punkten traumatisiert und ja, wir müssen jetzt wieder zusammenkommen. Jens Spahn hat damals gesagt, wir alle werden uns alle viel zu verzeihen haben. Und auf dem Weg müssen wir uns auch jetzt auch miteinander machen.
Was muss man vor allem verzeihen?
Dass man nicht alles genau gewusst hat und dass man in Entscheidungen übertrieben hat, das Ermessen nicht richtig ausgeübt hat.
Gibt es irgendjemanden, dem Sie nicht verzeihen würden aus dieser Zeit?
Nein, ich finde, Alle haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ich habe furchtbare Veranstaltungen gehabt. Diese Talkshow bei Markus Lanz war für mich traumatisch.
Was war da?
Und ich weiß noch, wie die damalige Virologin, die da saß, in einer, wie ich fand, völlig übergriffigen Art und Weise diese Null-Covid-Politik vertreten hat. Und der Versuch jetzt zu sagen, ja, ich hab sie verstanden, was sie wollen, aber wir leben hier in einer Demokratie. Und ganz offensichtlich will der größere Teil der Bevölkerung diesen Weg, der damals aus Neuseeland, glaube ich, gebracht worden ist.
Das ist auch manches einfacher in Neuseeland.
Ja, genau. Insel ist immer einfacher. Nicht mitgehen. Und das war, da wo ich so gedacht habe, Mann, oh Mann. Aber deswegen, natürlich kann ich ihr verzeihen. Also die Haltung, dass man jemanden nicht verzeihen kann, ist eine grundfalsche. Und das ist etwas, was man auch versuchen muss zu durchbrechen.
Wer war das damals? Melanie Brinkmann?
Ich glaube, ja.
Mhm. Und was hat die zu Ihnen gesagt? Was
also, traumatisch? Ich vergessen.
Verdrängt.
Habe ich nicht verdrängt? Habe ich vergessen? Habe ich verziehen?
Haben Sie das Gefühl, die Leute, die Maßnahmen damals zu streng fanden, haben angefangen, Ihnen zu verzeihen, anderen Politikern zu verzeihen?
Ein Teil der Bevölkerung ja, ein anderer Teil nein.
Hat man mit den Maßnahmen Leute aus der politischen Mitte geschoben? Willst du den Rändern?
Stimmt, ja.
Wie stark wäre die AfD heute, wenn es Corona und die politischen Eindämmungsversuche
gibt? Das weiß ich nicht, aber an der AfD kann man eben sehen, was Populismus bedeutet. Also in den ersten Tagen wollten die den Katastrophenfall ausrufen, saßen mit schwarz-rot-goldenen Masken da, haben uns beschimpft, dass irgendwelche Schutzmaßnahmen nicht ergriffen worden sind, haben sich gesagt, ja, so wie die Polen oder wie die Amerikaner das machen, das war völlig skurril und das geht halt, es ist ein Populismus surft auf der Welle und es ist für mich ein Phänomen zu sehen, dass man zu einem Zeitpunkt das eine, Monate später das andere vertreten kann und in der Szene offensichtlich das nicht als Widerspruch wahrgenommen wird.
Aber Corona war ein Faktor bei der Stärkung der AfD.
Bestimmt, ja.
Was müsste man jetzt im Rückblick tun, im Umgang mit Corona, mit den Maßnahmen damals, um die AfD wieder zu drücken?
Ja, rückwirkend kann man relativ wenig tun, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Erfahrung ist, dass die Gesellschaft gespalten hat, dass wir nicht in der Diskussion waren und was man daraus lernen kann, muss aus meiner Sicht und viel zu wenig aber lernt, ist diese Diskursfreundlichkeit. Ich habe Ihnen ja gerade das Beispiel Ukraine und Russland gesagt, wo ich finde, dass es sich wiederholt, dass man eben nicht unterschiedliche Positionen in Ruhe miteinander bespricht, ohne die Leute zu stigmatisieren.
Können Sie das nochmal ausführen? Wer wird das stigmatisieren?
Ja, all diejenigen, die sich für diplomatische Beziehungen und Initiativen eingesetzt haben, die auch eine kritische Position haben zu den Waffenlieferungen, die der Meinung sind, dass Deutschland ist da zu sehr schon Kriegspartei. Die wurden und werden ja häufig als Putin-Versteher diskreditiert.
Und das sollte man nicht tun.
Nein, ich finde, das ist eine ziemliche Verletzung, die auch in der Sache durch nichts zu begründen ist.
Glauben Sie, dass man darauf ähnlich zurückblicken wird, wie jetzt auf Corona?
Ja, mit Sicherheit.
In der Aufbereitung wird jetzt, Sie hatten das erwähnt, eine Enquete-Kommission eingesetzt. Das ist ja im Vergleich zum Untersuchungsausschuss ein eher zahnloses Instrument. Reicht das, um die Gesellschaft, die auseinandergetrieben wurde in der Zeit, wieder miteinander zu versöhnen und auch Parteien, die am Rand stehen, gerade die AfD, zu drücken?
Ja, also Vergebung setzt den Willen und den Wunsch voraus.
Mhm.
Die kann man nicht erzwingen.
Mhm.
Das kann man nicht verlangen. Ob man in der politischen Mitte sein möchte oder am politischen Rand, entscheidet jeder für sich selbst und jede Partei. Und deswegen finde ich, wir hatten hier in diesen Räumen, habe ich ja erzählt, in dem ersten Sommer eine Runde, die fand ich wirklich auch, sagen wir mal, ausgleichend und beruhigend. Aus jeder Gruppe der Gesellschaft einen Betroffenen. Die Friseusin, deren Laden geschlossen worden ist, die Krankenschwester, die am Bett gearbeitet hat. Derjenige, der Long-Covid hatte, der Arzt, derjenige, der sich nicht impfen lassen lässt. Und dann eine ganze Runde. Es ging, wurde auch, wir haben viel ins Internet übertragen. Wir haben auch alle Entscheidungen, die der Freistaat Sachsen getroffen hat für die Corona-Schutzmaßnahmen, immer wieder jede Woche, jede zweite Woche mit breiten Diskussionen, mit Experten ins Internet übertragen, sodass die Leute auch nachvollziehen konnten, was wir tun. Und ich fand diese Runde hier oben nach 2 Stunden, wo jeder was gesagt hat, jeder die Perspektive gesehen hat, wie die Krankenschwester oder die Friseurmeisterin, der Laden geschlossen worden ist, die sich wirklich Sorgen gemacht hat um ihre wirtschaftliche Zukunft, die das auch erklärt hat. Neben der Patientin saß, die gerade noch gerettet worden ist. Neben der Krankenschwester, die an dem Bett gestanden. Das fand ich sehr versöhnend. Und ich glaube, die Leute sind auch nach Hause gegangen und haben gesagt, es war gut. Ich konnte meine Perspektive sagen. Ich habe verstanden, was der andere gesagt hat. Es war gut. Das ist das, was man braucht. Ein Untersuchungsausschuss oder eine Enquete-Kommission, das sind die Instrumente, die wir haben. Aber im Grunde genommen findet das so statt im privaten Umfeld, im Sportverein oder auf der Arbeit. Und dann sind die Sachen geklärt oder sie sind es eben nicht. Ne? Mhm. Man kann die Vergangenheit ja nachträglich nicht ändern, sondern man muss jetzt, wie gesagt, nach vorn gehen. Lass uns in der Zukunft besser machen. Lass uns zuhören, was die Leute wollen. Auf das stärker Rücksicht nehmen, eine Politik machen, die nicht in Berlin Mitte in der eigenen Blase entsteht, sondern die wirklich zur Kenntnis nimmt, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wollen, denken, tun und sich danach ausrichten.
Woher kommt eigentlich diese Aversion gegen Berlin Mitte, gegen Prenzlauer Berg, gegen die Blase?
Ich habe überhaupt keine Aversion. Ich liebe das. Ich war ja 15 Jahre in Berlin und wir sind als Kinder mit unseren Eltern immer nach Berlin gefahren. Die einzigen Verwandten, die wir da noch hatten, alle anderen sind im Krieg irgendwie gestorben. Also wir waren immer bei einer Cousine meines Großvaters. Mehr hatte er am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Aber die Politik in der Blase stört sie.
Ich halte sie für nicht sachgerecht, weil sie nur ein Teil der Lebenswirklichkeit in Deutschland abbildet.
Woran macht sich das besonders fest?
Und sagen Sie mir, geben Sie mir ein Stichwort und ich sage Ihnen ein Beispiel.
Ihr Stichwort war Berlin Mitte und ich versuche zu ergründen, warum.
Weil in Berlin Mitte viele Menschen aufeinander hocken, ganz eng miteinander sind, weil dort eine Straßenbahn, eine S-Bahn fährt oder was auch noch alles. Und wenn Sie in meine Heimat fahren, da gibt's keine U-Bahn und es wird auch noch eine Weile dauern, bis da jemand eine baut. Es ist alles dünner besiedelt und allein schon deswegen muss man da anders drauf Rücksicht nehmen. Und wenn man Schulpolitik macht, Krankenhäuser macht, da hat man eben nicht 3 Straßen weiter die nächste, sondern erst 3 Kilometer oder 3-10 Kilometer entfernt.
Aber da kommen doch Abgeordnete aus dem ganzen Land zusammen, die ja wahrscheinlich auch keine U-Bahn in ihrem Wahlkreis haben.
Das stimmt. Und die wohnen ja auch weniger in Prenzlauer Berg. Aber die Journalistinnen und Journalisten, die über dieses Land berichten und urteilen, sie wohnen in einer großen Anzahl in Berlin-Mitte oder in Hamburg. Und manchmal hat man den Eindruck, dass Berichterstattung etwas von Auslandsberichterstattung hat. Aber nicht bei Ihnen, Sie sind eine Ausnahme.
Ich wohne in Prenzlauer Berg.
Ja, es hat keine Ausnahme, steht nicht in die Regel. Und Sie?
In Moabit, das ist in Mitte.
Moabit, ja. Kenne ich auch.
Aber der generelle Vorwurf ist doch, dass die Politik, die in Berlin gemacht wird und die Beschreibung dieser Politik irgendwie abgehoben ist.
Naja, es hat natürlich in den letzten 3,5 Jahren war das ja besonders extrem und merken ja manche Auswirkungen auch jetzt, also gewisse Gesetze, die in der Zeit der Ampelkoalition realisiert worden sind, finden jetzt erst statt und die Leute stöhnen und wir sehen auf der anderen Seite den wirtschaftlichen Niedergang, Windanlagenausbau, sind sie alle happy in Berlin-Kreuzberg und in Moabit. Aber diejenigen, die die Windanlage vor der Nase haben, die sehen die Sachen anders.
Sehen Sie ein Risiko, dass man in dem Bemühen, auf die Leute zu hören, das macht, was am Ende die Lautesten wollen? Also ich bin da gedanklich wieder in der Situation in Zittau. Es gab andere, die auch Anliegen hatten, die aber nicht vor ihrem Haus standen. Aber es geht genauso zum Beispiel für den Windkraftausbau.
Ja, sie müssen die Interessen der Betroffenen sehen. Und wir leben in einer Demokratie und die können an den Menschen vorbei Politik machen, dann werden sie es bei der nächsten Wahl erleben. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir das nicht länger machen sollten, sondern wieder eine Politik aus der Mitte, das gesunde Menschenverstand, bürgerlich, konservativ. Das ist, glaube ich, das, was dieses Land gerade braucht, will, was es auch gut für es ist.
Um nochmal den Bogen zu schlagen am Ende, Sie hatten, das habe ich gelesen, nicht gesehen, im zweiten Corona-Winter eine Fotogalerie in Ihrem Ministerpräsidentenbüro mit Szenen aus der Pandemie. Da war ein Bild dabei, das eine Intensivstation zeigte, ein anderes Bild war aus dem Fußballstadion von Erzgebirge Aue und da war ein Spruchband zu sehen im Fanblock und darauf stand: Kretschmer, du willst Sachse sein, verhältst dich wie ein Wessi-Schwein. Was zum Teufel war damit gemeint?
Das weiß ich auch nicht. Ich bitte Leuten nicht reden können, aber da sieht man eben auch, wie aufgewühlt und wie sehr die Menschen da nicht einverstanden waren mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe.
Aber welche Kritik konkret verbirgt sich hinter dieser Parole?
Das weiß ich auch nicht genau. Es ging, glaube ich, schon um die Frage der Corona. Es ging auf jeden Fall um die Corona-Schutzmaßnahmen.
Du willst Sachse sein. Können Sie kurz sagen, was macht denn einen Sachsen aus?
Das weiß ich auch nicht. Sie sind doch Sachsen.
Aber Sie sind der gefragt ist hier.
Ja. Frechheit. Sachse? Ne, Sachsen sind ein sehr heimatliebendes Volk. Da haben sie, wie gesagt, ihren eigenen Kopf, lassen sich ungern etwas vorschreiben von anderen. Trifft das zu auf Sie? Ja, nicken. Wiegt den Kopf. Und wir machen unser Ding, ne? Würde man sagen.
Theresa ist ja dann nach Baden-Württemberg gegangen. Insofern haben Sie die längere Beobachtungszeit, was die Sachsen angeht. Wir hatten schon mal kurz über die Menschen in Berlin-Mitte gesprochen. Haben Sie da auch für die Berliner generell einen Eindruck, was kennzeichnet einen Berliner?
Berliner? Mhm. Also die Berliner gibt's ja nicht, weil wir weil sie wirklich aus allen Regionen kommen. Nein, ich bin ein großer Fan von Berlin. Wie gesagt, ich bin seitdem ich Kind war immer in Berlin gewesen und auch in Friedrichshain und Prenzlauer Berg eigentlich. Aber das war natürlich eine Zeit, wo es wirklich, wirklich dunkler war. Unsere Nenntante hatte im zweiten Hinterhof auf der Boxhagener Straße gewohnt. Ich weiß es noch wie heute. Thomas de Maizière hat vor einigen Monaten da letztes Jahr, glaube ich, seinen Geburtstag gefeiert. Und dann war ich das erste Mal seit langem wieder in dieser Straße und kam alle Kindheitserinnerungen hoch. Ich mag Berlin sehr. Auch diese Unterschiedlichkeit, diese verrückten Menschen. Verrückt macht diese Stadt aus und es macht sie auch so unglaublich lebenswert.
Können Sie verrückt noch ein bisschen differenzieren?
Ja, dass es alles gibt. In Berlin gibt es eben wirklich alles und das ist auch gut so und das macht es einfach ganz toll. Ich mag die Stadt sehr.
Wenn wir uns kurz ein trauriges Paralleluniversum vorstellen, wo Sie kein Sachse sind, was wären Sie dann?
Ich bin Sachse.
Das wären Sie am liebsten sonst. In Deutschland und in Europa.
Nein, ich bin sehr glücklich mit dem, was wir haben. Es ist ein großartiges Land, es ist unsere Heimat und ich finde die Kunst, die Kultur, das, was wir hier miteinander aufgebaut haben, wie wir uns in der DDR geschlagen haben und jetzt auch danach, ist ein ganz, ganz besonderer Menschenschlag und der eben auch in diesen besonderen Zeiten seinen eigenen Kopf hat und das finde ich in der Sache erstmal ganz positiv.
Sie können sich nicht mal vorstellen, wie es wäre, kein Sachse zu sein.
Nee.
Herr Kretschmer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. is riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.